Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Margarete Wohlan herzlich begrüßt. Corona in Kirgisistan ist heute eigentlich unser Thema, das bleibt es auch, aber vorher möchte ich auf die aktuellen Ausschreitungen in Kirgisistan nach der Parlamentswahl am vergangenen Sonntag eingehen. Und wir bleiben bei Corona, denn die große Unzufriedenheit der Bevölkerung über die Maßnahmen der Regierung gegen Corona war mit ein Grund, wählen zu gehen. Bei mir im Studio ist Beate Eschment. Sie arbeitet im Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin und erforscht seit knapp 30 Jahren die zentralasiatischen Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Hallo, Frau Eschment.
Hallo.
Frau Eschment, kurz die Fakten. Letzten Sonntag wurde in Kirgisistan gewählt, nachdem mehrere Tausend gegen das Wahlergebnis demonstriert hatten und Neuwahlen forderten, die OSZE von Manipulationen sprach und es auch bei den Zusammenstößen mit der Polizei hunderte Verletzte und einen Toten gegeben hat, erklärte dann am Dienstag die kirgisische Wahlkommission das Ergebnis der Parlamentswahl für ungültig. Was war da los, Frau Eschment?
Zunächst mal, es ist schon im Vorfeld der Wahlen, konnte man beobachten, dass es eine andere Wahl wird, eine andere als sonst in Zentralasien, weil das Ergebnis nicht vorhersehbar war. Das ist in Kirgisistan immer so. Mhm. Aber auch eine andere in Kirgisistan, weil nämlich sich die großen Parteien, vor allem die einflussreichste Partei des Landes, in den letzten Jahren selber zerlegt hat und auf die Art und Weise völlig neue Parteien kandidierten und von daher das Wahlergebnis noch viel unabsehbarer war als sonst. Und es hat schon auch im Vorfeld der Wahl Gerangel gegeben, weil die Wahlkommission zwei relativ einflussreiche Parteien nicht zulassen wollte und das per Gericht dann eingeklagt wurde und solche Dinge. Mhm. Von daher konnte man schon erwarten, dass es eine etwas andere Wahl wird. Noch dazu, weil die Bevölkerung ja auch durch die ganze Corona-Geschichte ein bisschen unzufrieden war. Mhm. Aber ich hätte nie erwartet, dass das passiert, was dann passiert ist. Das Wahlergebnis war so, dass die beiden mächtigsten Parteien, die eine wird dem Präsidenten zugeschrieben, die andere wird vermutlich finanziert von einem der Wirtschaftskriminalität verdächtigen, sehr mächtigen Mann im Land. Und die beiden Parteien haben die meisten Stimmen angeblich bekommen. Vier weitere sind auch ins Parlament eingezogen, aber man kann davon ausgehen, dass ungefähr ein Drittel der Stimmen der Bevölkerung in diesem Parlament gar nicht vertreten sein werden, weil es eine 7%-Hürde gibt, die als solches sehr sinnvoll ist. Aber in diesem Fall entsteht das Gefühl, dieses Wahlergebnis ist nicht nur gefälscht, sondern dieses Wahlergebnis gibt nicht den Wählerwillen wirklich wieder. Mhm. Und das allein hat schon Unzufriedenheit gegeben. Und dazu noch die Berichte, dass es diverse Einflussnahmen auf das Wahlergebnis gegeben hat. Wobei ich finde, das, was die OSZE erklärt hat, ist nicht viel schlimmer als sonst. Also ich glaube nicht, dass das Entscheidende war. Das Entscheidende war die allgemeine Unzufriedenheit und diese Vorgeschichte und dieses Machtgerangel.
Die OSZE sagt, es hätte Stimmenkäufe gegeben.
Ja, klar, aber
das ist normal.
Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass ich Stimmenkäufe für normal halte, aber dass Leute mit dem Bus zum Beispiel zu verschiedenen Wahllokalen gefahren werden, um in mehreren Wahllokalen abzustimmen oder Stimmenkäufe, das ist in ganz Zentralasien ein Phänomen. Es hat in Kirgisistan auch schon häufiger oder weniger häufig gegeben, ohne dass die Menschen daraufhin auf die Straße gegangen sind.
Ganz kurz, Sie sprechen von Kirgisistan. Auswärtiges Amt sagt Kirgisistan. Gibt es da irgendeine Sprachregelung?
Ja, sorry, die offizielle Deutsche ist Kirgisistan. Aber den Kirgisen ist es offensichtlich völlig egal, weil die hatten auf ihrer Website vor einigen Jahren, auf ihrer deutschsprachigen Website der Botschaft hier in Berlin, bunt durcheinander Kirgisien, Kirgisistan, Kirgisistan und offiziell heißt der Staat Kirgisische Republik.
Okay. Frau Eschment, noch mal kurz zurück zu den Geschehnissen seit Sonntag. In den Agenturen hieß es, dass die Demonstranten mehrere öffentliche Gebäude besetzt hätten und mehrere Politiker aus dem Gefängnis befreit hätten. Welche Interessen leitet denn diese Demonstranten, die das getan haben?
Ja, zunächst mal, sie haben nicht irgendwelche öffentlichen Gebäude besetzt, sondern sie haben das Weiße Haus von Bischkek gestürmt, also den Sitz des Präsidenten und des Parlaments und den Sitz außerdem auch noch des Sicherheitsdienstes des Landes, also von daher die Machtzentralen des Staates. Und sie haben auch im Weißen Haus Feuer gelegt, also das ist schon eine Nummer mehr, als dass man ein öffentliches Gebäude stürmt. Mhm. Und die Interessen, die diese Leute leiten, wenn man jetzt noch bedenkt, dass sie auch Politiker befreit haben, einflussreiche Politiker, die im Gefängnis sitzen, sind ganz klar, wie soll ich sagen, nicht parteipolitisch orientiert, sondern machtpolitisch orientiert. Man befreit eben diejenigen, für die man selber in deren Netzwerk man tätig ist.
Mhm. Nun hat die Wahlkommission sehr schnell reagiert, schon 2 Tage später gesagt, das Wahlergebnis wird annulliert, es wird Neuwahlen geben. Diese schnelle Annullierung, man staunt schon angesichts von Belarus, also anderen Staaten im ehemaligen Sowjetreich. Hat Sie das auch überrascht, dass das so schnell dann als Reaktion kam?
Dass es so schnell kam, ja, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass das passiert ist, weil ich glaube, dass das jetzt erstmal ganz, ganz viel Luft aus diesem Druckkochtopf rausnimmt und damit vielleicht die Chance besteht, dass sich die Situation jetzt etwas beruhigt. Der Punkt ist nur, wenn man die Wahl annulliert, heißt das, dass demnächst wieder Wahlen stattfinden müssen. Und wenn man dieses Problem mit dieser 7%-Hürde zum Beispiel angehen will, das erfordert natürlich eine Gesetzesänderung. Wer ist denn dafür dann jetzt zuständig? Das alte Parlament eigentlich ja, also damit auch die Regierung, aber
die ist ja delegitimiert.
Ja, von daher, das Problem ist die Luft raus, aber das Problem ist nicht gelöst.
Okay, wir warten ab und beobachten das weiter. Danke, Frau Eschment, bis hierher. Sie bleiben weiterhin dabei, aber wir wechseln leicht das Thema. Es geht um Corona in Kirgisistan, denn auch Corona hat bei der Parlamentswahl eine Rolle gespielt. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Maßnahmen der Regierung dagegen war mit ein Grund, zur Wahl zu gehen. Das bitterarme Land zählt inzwischen rund 50.000 Infektionsfälle und mehr als 1.000 Tote bei einer Bevölkerung von knapp über 6 Millionen Menschen. Unsere Autorin Birgit Wetzel kennt das Land seit langem. Und auch wenn sie wegen der Pandemie nicht hinreisen konnte, erfuhr sie durch ihre vielen Kontakte ziemlich genau, wie schlimm es momentan in Kirgisistan aussieht. Hier ihr Bericht.
Great to hear your voice, Herr Sultan.
Yes, everything is okay. Just the situation in the country is disturbing.
Nur Sultan erreiche ich in Bischkek, Kirgisistan. Das Coronavirus hat dort mit einer zweiten Welle das Land überrollt. Es sind Bilder, die mich über die sozialen Medien erreichen, geschickt von Menschen, die ich kenne, ehemalige Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunde aus der kirgisischen Hauptstadt Bischkek und deren Umgebung. So wie dieses. Eine Turnhalle, Bett an Bett, ein Massenlager für Kranke. Rechts und links die Zuschauertribünen. Alle Betten sind belegt. Junge und Alte, Frauen und Männer. Bekleidet, nur mit einer Wolldecke zugedeckt und mit Mundschutz versorgt. Seit 7 Monaten verfolge ich die Situation in Kirgisistan. Das Auf und Ab der Corona-Pandemie. Über WhatsApp, Facebook und YouTube. Ich kann nicht immer überprüfen, woher die Bilder und Filme kommen. Aber diejenigen, die ich kenne, und das sind nicht wenige, bestätigen mir die Ausnahmesituation im Land. Sie schicken nicht nur Hilferufe und Alltagsbeschreibungen, sondern stellen mir auch sehr praktische Fragen. Aygul, eine Bekannte zum Beispiel, sie hat die ersten Anzeichen einer Erkrankung, fühlt sich unsicher und fragt per WhatsApp:
Ich weiß nicht, vielleicht gehe ich morgen hin und lasse mich röntgen. Ich habe auch Angst, dort sind ja sehr viele Menschen. Soll ich das wagen?
Sie weiß, wie viele Kranke in den Hallen in Bischkek liegen. Andere liegen in Osh, in Narin, in Tokmok und Issyk-Kul. Sie liegen in Kindergärten und Schulen, Ferienzentren und Sozialstationen. Die Krankenhäuser sind längst überfüllt. Auch Jamila, die Freundin einer Freundin, beschreibt auf WhatsApp ihre Situation.
Viele Leute sind krank. Hier, wo wir wohnen, gibt es eine medizinische Versorgungsstation. Wir gehen dort zu einem Allgemeinmediziner. Da sind jeden Tag zwischen 50 und 100 Menschen. Die meisten haben Grippe, eine schwere Grippe. Dort kriegen sie eine Infusion, Medikamente und Spritzen. Aber wir haben hier noch nicht mal ein Röntgengerät. Unsere Verwandten sind gestern ins Bezirkskrankenhaus nach Talas gefahren. Sie haben sich dort röntgen lassen und ich habe sie gefragt, wie dort die Lage ist. Sie haben gesagt, dass dort die Menschen Schlange stehen. Eine unglaubliche Menge von Menschen. Alle sind krank. Sie weinen.
Noch bis zum Ende des Lockdowns Ende Mai schien das Virus besiegt. Frühzeitig hatte die Regierung die Kirgisen nach Hause in Quarantäne geschickt. Schulen waren geschlossen, ebenso Läden und Büros. Homeoffice war auch dort die Lösung, obwohl das in der kirgisischen Kultur unbekannt ist. Wohnungen aus der Sowjetzeit wurden nicht für lange Aufenthalte zu Hause gebaut, schon gar nicht für individuelle Bedürfnisse. Die Menschen sollten am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, an den staatlich organisierten Sportveranstaltungen und Feiern. Man traf sich im öffentlichen Raum, im Sommer in den vielen Parks und auf den Plätzen.
Entsprechend klein wurden die Wohnungen gebaut. Gleichzeitig leben viele Familien auf diesem engen Raum mit mehreren Generationen zusammen. Das aber verursachte zu Corona-Zeiten über Wochen neue Probleme. Streit in den Familien und sogar Gewalt, berichtet eine Bekannte. Doch selbst das meisterten fast alle Familien. Jedenfalls während der ersten Welle. Man hielt Abstand, so gut es ging. Die Zahl der Infizierten blieb gering.
Der Basar war die ganze Zeit geöffnet.
Erzählt mir nur Sultan, 31 Jahre alt, ein guter Freund und Kollege aus Bischkek, am Telefon. Fast täglich war er, auch während des Lockdowns, für seine Familie zum Einkaufen auf dem Basar. Er spricht mehrere Fremdsprachen, hat studiert und arbeitet bei einer internationalen Wohltätigkeitsorganisation. Daher ist er informiert über das Geschehen in und außerhalb von Kirgisistan.
Ich habe mich mit den Verkäufern unterhalten und die haben das bestätigt. Ich habe mich gewundert, dass sehr viele Menschen, wohl die Hälfte, keine Masken trugen. Da gibt es viele verantwortungslose Menschen. Sie haben sogar gedacht, dass es vielleicht gar kein Virus und keine Pandemie gibt. Und sie haben an Verschwörungstheorien geglaubt, dass das Ganze von Amerika gemacht ist oder China und dass es vielleicht sogar gar keine Krankheit wie Covid gibt.
Mitte Juli dann die Wende ins Negative. Das kleine Kirgisistan mit seinen 6 Millionen Einwohnern hatte täglich über 1000 Neuerkrankte. In Relation zur Bevölkerung die meisten Neuinfektionen weltweit. Und die Stimmung kippte. Auf Facebook finde ich Fotos von einem Freund, 29 Jahre alt. Er war infiziert, hatte aber Glück, bekam Hilfe und Sauerstoff. An seine Freunde appelliert er auf Facebook:
Leute, Freunde, passt auf. Ich wollte arbeiten gehen, aber das Virus hat seinen eigenen Willen. Es ist stark, es ist grausam, es kennt keine Grenzen. Passt gut auf euch auf und auf eure Familie, eure Freunde, auf alle, die euch lieb sind. Hört auf die Warnungen.
Auf YouTube sehe ich Videos mit Helfern im Krankenhaus ohne Schutzkleidung und Kranke, die nicht genügend Sauerstoff bekommen. Elementare Medikamente fehlen. Auf Fotos aus Bischkek gibt es lange Schlangen, die sich sogar nachts vor den Apotheken bilden. Die Menschen warten und hoffen auf neue Lieferungen von Medikamenten. Alle wissen, dass es weltweit noch keine wirksame Medizin gegen das Virus gibt. Aber es gibt Mittel, die zum Überleben helfen. Sauerstoff zum Beispiel. Wer kaum atmen kann, weil das Virus die Lunge angreift, könnte mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden.
Hier bei uns im Krankenhaus gibt es keinen Sauerstoff. Vor kurzem sind Verwandte gestorben. Einer war 65 Jahre alt. Er hatte einen Herzinfarkt und danach ist er schwer erkrankt. Hat zu Hause lange gelegen, ist nicht ins Krankenhaus gegangen. Er hat eine Lungenentzündung bekommen. Als er dann Sauerstoff bekam, war es zu spät. Er ist gestorben.
Alle Familien sind betroffen. Die offiziellen Zahlen sind schon hoch, die inoffiziellen noch höher. Nagilia, eine gute Bekannte aus Tokmok, schickt gleich mehrere Sprachnachrichten auf WhatsApp. Ich kenne sie von einem deutschen Hilfsprogramm, das kirgisische Familien mit behinderten Kindern unterstützt. Von ihr erfahre ich, dass viele Familien in existenzieller Not sind, weil sie nicht arbeiten können und deshalb kein Geld haben. Die Maßnahmen der Regierung für diese Familien greifen nicht. Es sind zu viele, die gleichzeitig Hilfe brauchen, erzählt Nagilia.
Die Leute können noch nicht mal Geld für Medikamente auftreiben. Wenn man jemanden um Geld bittet, dann sagt er nein, nein. Und die Tagelöhner können auch nicht mehr arbeiten. Alles ist geschlossen.
Auch auf dem Land gibt es Probleme. Zwar gibt es dort genügend Platz, auf und an den hohen Bergen, die mehr als 80% des Landes bedecken. Viele Familien ziehen dorthin, sobald es warm wird und die Sommerferien Ende Mai beginnen. Sie stellen eine Jurte auf und leben dort, versorgen sich selbst, bis der Herbst kommt. Jurten sind für die Region typische Rundzelte, in denen die Menschen früher das ganze Jahr überlebten, als sie noch Nomaden waren und mit ihren Tieren von Weide zu Weide zogen. Heute sind sie das Sommerquartier für die Städter. Und so verbreitet sich das Virus von der Stadt aufs Land. Normalerweise ist die medizinische Versorgung in den ländlichen Gebieten Kirgisistans gut. Sie stammt noch aus den Sowjetzeiten, als überall medizinische Zentren eingerichtet wurden, um die ärztliche Notversorgung vor Ort sicherzustellen. Wer aber nun zu Corona-Zeiten medizinische Hilfe braucht, hat ein großes Problem. Denn die Zentren sind völlig überlaufen, wie mir eine gute Bekannte, die auf dem Land lebt, auf WhatsApp erzählt.
Hier in unserem Bezirk gibt es eine medizinische Versorgungsstation. Dort gibt es einen Arzt, drei Krankenschwestern und eine Assistentin. Sie schaffen das einfach nicht. Gestern und vorgestern kamen zwar schon etwas weniger Menschen dorthin, aber das ändert nichts. Es ist so, dass die Leute sich selbst behandeln müssen.
Eine andere ergänzt:
Wir in der Familie haben 7 Tage lang Behandlung am Tropf verschrieben bekommen. Ich selbst 5 Tage. Am ersten Tag haben sie uns dort noch kostenlos versorgt. Ab dem zweiten Tag mussten wir schon zahlen.
Und zwar sowohl für Antibiotika als auch für die Behandlung. Pro Person knapp 7 Euro täglich. Das ist bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 250 Euro nicht wenig.
Die Lage ist wirklich sehr schwer. Kein Geld und die Lebensmittel sind überall teurer geworden. Sehr sogar. Früher konnte mein Mann jeden Tag ein bisschen Geld verdienen, wenigstens für Lebensmittel. Jetzt ist alles geschlossen. Wir haben noch nicht mal Arbeit wegen der Quarantäne. So sitzen wir zu Hause ohne Geld. Wenn das so weitergeht, ich weiß nicht. Wir haben Angst.
Die Angst und die Isolation sind für die Menschen, die das nicht kennen, weil sie sonst draußen sind und mit den Nachbarn den Alltag organisieren, ungewohnt und bedrohlich. So wie für Nagilia, eine typische Kirgisin, Mitte 30, Mutter von 4 Kindern, die auf dem Land lebt.
Die Nachbarn gehen nicht raus. Wir gehen auch nicht raus. Sie sind den ganzen Tag zu Hause. Die Türen sind zu. Sie kommen nicht zu uns. Wir gehen auch nicht zu ihnen. Wir sitzen zu Hause. Alles ist geschlossen. Wir haben eine sehr schwere Lage. Es heißt immer, wir helfen. Aber der Staat hilft kein Stück. So ist es. Der Staat hilft nicht.
Viele Ärztinnen und Ärzte sind in der Pandemie gestorben. Es heißt sogar, dass etwa jeder 5. Tote im Pflegebereich tätig gewesen sei. Deshalb wurden freiwillige Helfer gesucht, um sie zu ersetzen. Medizinstudenten, aber auch andere haben sich gemeldet. Auf YouTube berichten sie, was sie erleben. Ich kenne das Krankenhaus, vor dem sie stehen.
Wir wurden gebeten, zu kommen. Wir sollten unsere Pflicht als Staatsbürger wahrnehmen. Wir tun alles, was wir können. Es ist ein wahres Schlachtfeld, ein Krieg zwischen dem Virus und uns.
Die Medizinstudentin Adina starb mit nur 21 Jahren, angeblich an einer Lungenentzündung. Ihre Kolleginnen und Kollegen berichten auf YouTube, dass sie alle keine Schulung bekommen haben. Deshalb gibt es jetzt im Internet Anleitungen zur Selbsthilfe, für den Gebrauch von Sauerstoffgeräten zum Beispiel. Die Ärzte, die ihre Kollegen verloren haben, begannen Selbsthilfe zu organisieren. Einer von ihnen ist Talant. Eigentlich ist er Zahnarzt, aber in dieser Situation hat er im Messenger-Dienst Telegram die Plattform Ärzte Online gegründet und berät dort Patienten. Ich erreiche ihn auf dem Handy im Auto. Er ist ständig unterwegs und springt ein, wo gerade Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Seine Beschreibung klingt wie ein vorläufiges Resümee und ein Appell.
Unsere Regierung war darauf nicht vorbereitet. Alle Krankenhäuser waren sehr schnell überfüllt. Deshalb fingen sie an, keine Patienten mehr anzunehmen. Daher starben einige auf der Straße vor den Krankenhäusern. Dann fingen einige Aktivisten mit humanitärer Hilfe an, auch ganz normale Bürger. Sie haben Medikamente gekauft, Sauerstoff organisiert und vieles andere. Ohne unsere Volontäre hätten wir noch viel mehr Menschen verloren. Wir haben auch einen Online-Chat organisiert, auf Telegram, zusammen mit unseren Freunden. Da arbeiten etwa 20 Ärzte, Lungenfachärzte, aber auch andere Fachärzte. Sie wissen ja, bei uns gibt es viel Korruption. Nicht alle Hilfe von außen kommt an. Wir haben also Freunde und Verwandte gefragt, was sie beitragen können. Und wir haben einen Fonds gegründet. Der Fonds kauft dann Medikamente und was gebraucht wird und bringt sie zu den Ärzten.
Soweit die Lage in Kirgisistan. Wie sieht es in den anderen postsowjetischen Staaten Zentralasiens aus? In Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan. Wie sehr hat Corona diese Länder getroffen? Beate Eschment vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien ist weiterhin bei mir im Studio. Frau Eschment, was wissen Sie darüber, über diese vier anderen Staaten? Ist es ähnlich wie in Kirgisistan?
Es gibt viele Gemeinsamkeiten, es gibt natürlich auch diverse Unterschiede. Wenn ich jetzt nur über vier rede und Kirgisistan jetzt außen vor lasse, ist drei von diesen vier Staaten, dass sie von Corona betroffen sind. Und dann gibt es einen Staat, in dem es bis zum heutigen Tag angeblich jedenfalls, also nach offizieller Darstellung, noch nicht einen einzigen Corona-Fall gegeben hat. Das ist Turkmenistan. Turkmenistan ist ja immer in jeder Hinsicht etwas Besonderes.
Ja, man kann da gar nicht reinschauen.
Und es ist so, dass dort sind alle möglichen Anti-Corona-Maßnahmen schon getroffen worden, also Grenzen dicht, und die waren ja vorher schon dicht. Aber es gibt auch nach Berichten von Radio Liberty, Value for Europe, eine auffällige Häufung von Menschen, die an einer Lungenentzündung sterben. Aber offiziell gibt es in diesem Land keinerlei Corona-Fälle. Man beugt dem auch vor, indem man traditionelle Heilung mit Kräutern und Ähnlichem vornimmt. Was die anderen Staaten betrifft, Kasachstan ist erstaunlich stark betroffen. Die haben die größte Zahl von Erkrankten und auch von Toten in Zentralasien. Die Zahlen in Tadschikistan und Usbekistan sind erheblich geringer. Man muss das Ganze ja auch immer ins Verhältnis zur Bevölkerung setzen. Und die Bevölkerung von Usbekistan ist ja größer als 30 Millionen. Mhm. Und da habe ich vorhin nachgeguckt, laut John Hopkins sollen diese ungefähr weniger als 60.000 Fälle gehabt haben insgesamt. Und bei Kasachstan gibt es Angaben bis zu 140.000. Und Kasachstan hat nur 18 Millionen Einwohner. Aber man muss dazu sagen, der Umgang mit diesen Zahlen ist in den drei Staaten, die eben nicht Turkmenistan heißen, sagen wir mal kreativ. Also es gibt so eine gewisse Tendenz, auch da möglichst wenig Fälle zu haben. Und es gab, in Kirgisistan gab es das ja auch, und es gab auch sonst so diese Bemühung, möglichst lange keinen Fall zu haben, zum Beispiel in Tadschikistan, oder Lungenentzündungen einfach auszugliedern aus der Zahl, damit die Zahl nicht so groß wird und so. Also von daher, das können nur Näherungswerte sein, aber es ist schon erstaunlich, dass Kasachstan so stark betroffen war. Obwohl, die haben am Anfang einen sehr, sehr strikten Lockdown gemacht. Da wären wir auf die Barrikaden gegangen, glaube ich, in Deutschland. Und haben dann aber offenbar sehr früh, zu früh im Nachhinein betrachtet, den wieder gelockert. Und die Menschen waren dann so happy, dass sie endlich wieder soziale Kontakte pflegen konnten, dass das offenbar dazu geführt hat, dass dann vor allem im Juli und vor allem im August die Zahlen also viel, viel höher waren als jemals zuvor.
Jetzt ist von manchen Menschenrechtlern und Menschenrechtsorganisationen zu hören, dass die Regime in diesen Staaten, von denen wir hier reden, die Corona-Krise bewusst nutzen würden, um Regimekritiker zum Schweigen zu bringen oder auch einzuschüchtern, loszuwerden. Was wissen Sie darüber? Stimmt das?
Also ich würde mal sagen, Regimekritiker sind eigentlich in, ja vor allem in Tadschikistan, aber auch in den anderen Staaten vorher schon genügend verfolgt worden. Dafür, man brauchte nicht noch Corona, um da irgendwas zu verstärken. Was ich ein bisschen problematischer finde, ist die Frage mit der Verfolgung von Fake News. Wo ist da die Grenze? Es hat natürlich auch dort wirklich Fake News gegeben, aber das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen in Ländern, wo tatsächlich noch Zensur ausgeübt wird. Wenn dann jemand verfolgt wird, weil er irgendwie mitgeteilt hat, dass irgendwo ein größerer Ausbruch war, den man verschweigen wollte oder sowas, dann ist das natürlich auch von hier aus schwer zu entscheiden, ob das Fake News ist oder ob das echt ist. Aber das ist ein ganz, ganz heikles Feld. Aber ich glaube, die Verfolgung von Oppositionellen oder Menschenrechtlern, dafür braucht man kein Corona.
Soweit Beate Eschment vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Danke für das Gespräch, Frau Eschment. Im Podcast morgen geht es um den Kampf der Republikaner und Demokraten um die schwarzen Wählerstimmen in den USA. Wie wird darum gekämpft? Und fühlen sich Schwarze davon angesprochen? Morgen in der Weltzeit. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.